palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, salve. Länderspielbedingte Ligapause hat uns nicht davon abgehalten, hier eine neue Folge Serie Amore für euch aufzunehmen. Also die Technik hat uns fast davon abgehalten, das kann ich euch mal ganz ehrlicherweise an dieser Stelle sagen. Und mein Zustand, wobei der sich natürlich jetzt, nachdem ich in diese zwei frischen Gesichter blicke, frische Gesichter, da sind wir auch wieder. Mario Soike und Francesco sind am Start, wir reden gleich über die Squadra und natürlich auch ein bisschen über Juve. An der Stelle aber erst nochmal gehen Grüße raus. Alles Gute, 20 Jahre und immer noch so jugendlich. Viele gute Leute gesehen am Wochenende. Marius, ich kann dir sagen, dass du teilweise rüberkommst, als hättest du ein ganz, ganz großes Herz für den einen großen Club aus Hamburg. Das, ich habe dich in Schutz genommen, aber vielleicht musst du da noch mal ein bisschen an deiner Außendarstellung arbeiten hier.
Da geht zum, hast du den Kollegen Kranenkamp getroffen oder was?
Nee. Aber auch so Leute, okay, bei denen ich nicht wusste, dass sie uns hören und dann die gesagt haben, ja, finde ich gut, aber ein HSV-Kollege da, dann sag ich, ach, da ist Parma-Kollege.
Das ist ja auch, also das ist schon üble Nachrede, würde ich sagen.
So. Ja.
Also damit mache ich mich nicht gemein.
So, sehr gut. Ja. Ich habe also eigentlich am Wochenende sonst wenig Fußball gesehen und trotzdem ganz viele schöne Ohrwürme. Grüße an der Stelle gehen auch raus nochmal an Graz. Aber das sind jetzt zu viele Insider, das hören wir auf damit. Wir wollen reden über die Squadra. Kann eigentlich Francesco jetzt, hallo erstmal, kann von Wollen die Rede sein?
Der Gedanke ging mir auch gerade durch den Kopf. Also wir sind hier wieder in einem therapeutischen Gespräch, kann man sagen, ne? Wie wir das schon nach der Europameisterschaft waren.
Aber ja. Und so richtig viel besser geworden ist es gar nicht, ne? Also ich muss sagen, ich habe über weite Strecken von diesem ersten Spiel, das ja noch gewonnen wurde, mit Ach und Krach, mit 2-0 da hinten raus, die zweite Halbzeit gesehen. Und das hat schon so ganz viel Energie gekostet, muss ich sagen, das anzugucken. Also
ja, und du hast nur die zweite Hälfte gesehen, ne?
Ja. So, gibt's grundlegend, mal von vorne angefangen, ist der Übergang von nach der Europameisterschaft auch ist zu Gennaro Gattuso, aus deiner Sicht, so ist er einer, vielleicht auch aufgrund seines Standings, dass er selber als Spieler hatte, einer, zu dem man aufschauen kann, der da, glaube ich, auch sonst sich schon einer gewissen Popularität erfreut in Italien. Ist das aus deiner Sicht so eine nachvollziehbare Entscheidung gewesen, ihn jetzt da zu installieren? Oder dass er großartig auch sonst jetzt auf seinen Trainerposten bislang ja viel gerissen hätte?
Also ich hatte nicht den Eindruck, dass sich die Leute um den Posten reißen, sagen wir es mal so.
Ja, okay, das kommt auch noch dazu. Also meinst du sozusagen, da hat sich dann einer geopfert?
Ja, also anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Und am Anfang war es ja eigentlich ganz nett noch. Also man hatte zumindest den Eindruck, dass man an der Mentalität gearbeitet hat. Aber das ist relativ parallel zu Tudor fast schon, würde ich sagen, wie es jetzt läuft. Und ich habe das ganze Spiel gegen Moldawien mir angetan. Und ich glaube, wir sind noch zu früh am Tag, dass ich die ganzen Schimpfwörter, die mir da in den Sinn gekommen sind, jetzt wiederholen könnte. Also oder wir müssen sagen, ihr müsst den Podcast nach 22 Uhr hören.
Ich fand es vor allem alles extrem langsam. Also das ist das Wort, an das ich am häufigsten gedacht habe, während ich das Spiel geguckt habe. So langsam, aber nicht nur wie der Ball gelaufen ist, sondern auch wie die Spieler, die nicht am Ball waren, gelaufen bzw. nicht gelaufen sind. Es war oft langsam und wenig. Und ja, und das, obwohl du ja trotzdem, ich weiß nicht, zumindest ich habe immer den Eindruck, wenn ich mir den Kader von der italienischen Nationalmannschaft anschaue, dass da doch schon eigentlich Qualität vorhanden ist, so in allen Mannschaftsteilen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass du da wie Weiß ich nicht. Wann war das mal bei der deutschen Nationalmannschaft da die Uli Stielicke Zeit, wo du wirklich gedacht hast, okay, du hast halt gar nichts mehr? Das ist ja vom Personal eigentlich nicht der Fall.
Nee, das nicht, aber dem Personal geht was ganz, ganz Wichtiges ab, was, wenn du die Europameisterschaft daneben legen würdest zum Vergleich, was ganz Entscheidendes ab, und zwar das ist Mentalität. Also ich sitze heute ausnahmsweise mal nicht in Dortmund, sodass das Wort naheliegen würde.
Ja.
Aber nee, was anderes bleibt da letztendlich nicht übrig zu attestieren. Das ist ja, also das war auch gestern gegen Norwegen, das war ja nichts. Nichts. Also ich hoffe, der Zeugwart kümmert sich um deren Trikotsätze, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mama zu Hause dann die vollgeschissene Buchse da so gerne wäscht nach dem Spiel, weil, also, das ist katastrophal. Also, ich sehe da auch niemanden, der irgendwie als, ja, klassischer Anführer oder so nach vorne geht, beziehungsweise schon das Standing hat, das machen zu können, auch von der Mentalität her. Es ist eben das ganz, ganz große Manko an der Geschichte. Weil, wie du sagst, die Qualität ist da. Sind ja Spieler dabei, die Fußball spielen können und auch gar nicht so schlecht. Aber das ist von der Einstellung her absolute Katastrophe, absolut unwürdig.
Und man hat ja gestern sogar noch geführt. Ja, sag du, Marius.
Ja. Ja, was ja genau der Punkt war, der die Europameistermannschaft ausgezeichnet war. Ich würde behaupten, dass die vom Kader her im Vergleich zu Spanien, Frankreich, England und so weiter individuell auch nicht stärker besetzt war, als dass die Squadra Azzurra jetzt ist. Nur Roberto Mancini hat es da geschafft, halt so eine Einheit auf den Platz zu stellen. Und das kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nur an Chiellini und Bonucci gelegen hat. Sicherlich auch als die angesprochenen Anführer, die Francesco meinte. Aber ja, es ist halt eine Mannschaft, die jeden Weg für den Mitspieler gegangen ist und so weiter und so fort, und das tut sie halt aktuell nicht, und dann werden die individuellen, ich weiß nicht, ob Mängel das richtige Wort ist, aber halt das, was fehlt im Vergleich zu einem Kader wie dem spanischen oder dem französischen, die werden davon dann halt nicht ausgeglichen, ne?
Ja, also mir fällt da direkt so der Dirk Schuster-Spruch ein, ne? Mentalität schlägt Qualität. Und da war die Mannschaft bei der EM, also bei der, die man gewonnen hat, noch deutlich anders drauf noch. Und ja, mir fehlt da tatsächlich aber der Ankerpunkt. An wem soll sich die Mannschaft denn hochziehen? Die Personalien, die mir einfallen würden aktuell, eigentlich wären nur, glaube ich, Tonali und Locatelli könnte das durchaus auch machen. Ja, jetzt werden wahrscheinlich einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen und dann ausgerechnet Locatelli. Ja, da ist das Problem, genau diese kritische Haltung, die kriegt er ja leider trotz seiner sehr guten Performance die Saison bereits über. Trotzdem immer hinterhergetragen, so dass er dann schon im Verein, wenn man so will, untergraben wird, was seine potenzielle Autorität angeht. Und ansonsten, weiß ich nicht, ein Barella, der kann's fußballerisch, aber den sehe ich da nicht wirklich als Leitwolf. Der braucht wahrscheinlich auch eher dann den Kopf frei von entsprechender Verantwortung in dem Bereich. Und ansonsten, wen hast du denn da noch, der das wirklich machen könnte? Viel Erfahrung auf dem Platz ist ja jetzt dann auch im Zentrum oder so halt nicht.
Ist schon auch ein bisschen bezeichnend. Oder hat er jetzt nicht in einem Spiel Cristante die Kapitänsbinde gegeben?
Gut, Cristante ist meine eigene Personalie an sich. Grüße an Markus. Aber Cristante ist für mich da auch nicht der wirkliche Kopf. Also der kann so im Spielerrat und so kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber es ist ja halt auch keiner, der, und es mag jetzt sehr klischeehaft klingen, aber wir reden ja auch über Italien und du brauchst ja auch einen gewissen Auftritt einfach, eine gewisse Extrovertiertheit einfach. in dem kulturellen Setting und überhaupt. Und da fällt mir so richtig keiner ein. Oder fällt euch da irgendjemand ein, der da so als Persönlichkeit so von den Spielern aus heraussticht?
Ich hatte natürlich irgendwie, wenn du so irgendwie bei Aggressive Leader bist, dann denke ich natürlich auch immer noch an Kollegen Mancini. Aber ich glaube, der ist auch, sagen wir mal, nicht, okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich glaube, ihm fehlt es in der einen oder anderen Situation, das ganz große Ganze immer sehen zu können und nicht selber irgendwie einfach nur prollig den Schiedsrichter zu beleidigen oder den Gegner zu provozieren oder so. Ne? Und deswegen wäre das ist zwar so einer, der oft fightet und so fürs Spiel brennt, aber auch keiner, dem ich zutrauen würde, die Mannschaft zu führen.
Wenn alle fit sind und Italien sich für die WM qualifiziert, dann gibt es weder das eine noch das andere System, in dem ich Mancini in der Startelf sehe. Weil du hast eine Dreierkette mit Bastoni gesetzt, Buongiorno, wenn fit, meiner Meinung nach eigentlich gesetzt und dann Di Lorenzo vielleicht. Und in der Viererkette sind es auch Bastoni und Buongiorno, dann ist Mancini schon mal auf der Bank und kann dann ja reinrufen oder ja. So.
Di Lorenzo?
Ich weiß, es vielleicht für dich auch als Juventino ein extra streitbare Personalie. Aber ja, eigentlich schon.
Weiß ich nicht. Also ich würde da sogar meine Juve-Brille von runternehmen. Also Di Lorenzo hat mich also bei der vergangenen EM so abgefuckt einfach. Den will ich da eigentlich gar nicht mehr sehen. Aber irgendwie landet er ja trotzdem immer noch auf der Position. Mir fehlt, also ich würde eher dann Calafiori noch reinnehmen.
Mhm. Stimmt.
Aber dann hast du drei Linksfüßer. Kann man natürlich machen. Ist nicht ganz so optimal. Also von daher würde ich deswegen Mancini auf jeden Fall die Chance nicht geben erstmal, aber zumindest bei ihm die Chance sehen, dass er dann halt einen gewissen Vorteil hat dann als Rechtsfuß unter den ganzen Linksfüßern. Klingt ein bisschen komisch, ne, weil wir sonst immer gewohnt sind, eigentlich einen Mangel an Linksfüßen zu haben. Ne? Hm. Und in Italien hast du dann halt mehrere, die dann auf Top-Niveau sind. Ja, aber ich glaube, bei Mancini ist das Problem auch, dass bei ihm die Leistungen leider immer über eine ganze Saison zu schwankend sind letztendlich. Ne? Daher, ja, schwierig. Also wie gesagt, ich sehe da aktuell vom Potenzial her Tonali, aber dafür müsste der dann dementsprechend auch irgendwie nochmal größere Präsenz bekommen, mehr Erfahrung vielleicht, um dann auch dieses Standing zu haben. Weil da hat man ja durchaus gesehen, als der dann halt auch wieder zurückkam, das sah ja schon ziemlich gut aus, also sowohl spielerisch als auch was die Ordnung im Mittelfeld angeht. Und ich will jetzt nicht sagen, so als unbedingte Führungsfigur oder Aggressive Leader, wie auch immer, aber wer mir zumindest von seiner Einstellung auf dem Platz auch sehr fehlt und ich auch da nicht nachvollziehen kann, warum man da nicht ein bisschen mindestens energischer hinterher ist der Junge, den ich bei Juve so sehr vermisse. Fede, ne? Er hat sich jetzt bei Liverpool wieder gut gefangen, hat anscheinend auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen und ja, der war zumindest der Arbeiter da richtig vorne drin und so. Und wenn du zumindest so einen hast, an den sich die anderen dranhängen können, ist das zumindest mehr, als du jetzt hast.
Den Vorwurf kann man Gattuso jetzt in dieser Länder- oder Ligapause natürlich nicht machen. Also zumindest laut eigener Aussage hat er ja alles versucht, um Chiesa einzuladen. Der hat aber die Einladung abgelehnt.
Da fragst das du nicht, da schickst du dann ganz klassisch zwei Leute nachts los, die packen den ein und fahren ihn nach Italien. Fertig aus. Nichts zu diskutieren. Aber das May, also gut, Chiesa müssen wir ja sagen, auch entsprechende Verletzungshistorie und so, da hat er natürlich auch gute Gründe für, aber das ist so ein bisschen symptomatisch mit dieser Nummer, die ja auch vorher ausgerufen wurde, so von wegen à la Make Italy Great Again, diese Geschichte so, dass die Spieler sich jetzt auf Italien konzentrieren sollen und das ist der Fokus Nummer eins und so ein Kram. Also, dass du das schon irgendwie raushauen musst, ist ja bezeichnender, als dass es irgendwie nicht auf den Platz gebracht wird. Und so ein Ritegi beispielsweise ist für mich da auch kein besonders gutes Beispiel, wenn man in nach seiner besten Saison in der Serie A und absoluten Peak dann sagt so, oh, ja, ich gehe nach Saudi-Arabien, scheffel ich mir da die Kohle erstmal rein. Weiß ich nicht.
Ja, verstehe ich. Da kam es mir gerade, Michael hatte nämlich geschrieben, ob wir ein Zaniolo-Comeback bei der Nationalmannschaft im Rahmen der Möglichkeiten sehen.
Nicht als der Spieler, der vorangeht, sicherlich.
Das nicht.
Aber klar, ich meine, wenn Zaniolo jetzt eine ganze Saison in Udine Stammkraft ist und seine Scorerpunkte macht und sich nicht von irgendwas außerhalb des Platzes ablenken lässt, dann ist er fußballerisch natürlich von der Qualität her jemand, den man nominieren kann. Also ich sehe zum Beispiel jetzt gerade, dass Giacomo Raspadori auf der Bank saß. Er spielt bei Atletico halt auch nicht. So, und dann kannst du auch Zaniolo nominieren. Jetzt unabhängig von der Teamchemie vielleicht. Es kann natürlich auch sein, dass es im Kader genug Leute gibt, die dann sagen, nee, mit dem spiele ich aber nicht oder so.
Was ist aus deiner Sicht, Francesco, grundlegend die beste Grundordnung, Systematik, in der es die Squadra spielen sollte?
Das ist eine sehr gute Frage. Die ist mir nämlich auch gerade schon in den Sinn gekommen beim Thema Zaniolo. Ich weiß es im Moment gar nicht so richtig. Also wir haben haben wir schon drüber gesprochen gerade. Wir haben ein Übermaß an Linksfüßen, die in der Innenverteidigung agieren können. Im Zentrum, im Mittelfeld sind auch jede Menge Leute und vorne im Sturm ist die Auswahl ja mittlerweile auch ganz okay. Graduelle Unterschiede mal außen vor gelassen. So richtig, wenn man so guckt, fehlt es halt irgendwie so Flügel, so richtige Flügel fehlen, so ein Stück weit. Da weiß ich halt auch, ich habe jetzt zuletzt auch nicht drauf geguckt, wie sich Nyonto noch weiter bei Leeds entwickelt hat, aber der hatte ja eigentlich auch eine ziemlich gute Phase zwischenzeitlich. Und dann wird es dann halt schon schwierig. Also vielleicht ein 3-4-3, sondern es nennt sich ja jetzt Tannenbaumformation oder so, ne? 3-4-2-1 mit so zwei Halbzehnern halt, weil dann kannst du nämlich auch Orsolini beispielsweise ganz gut invers auf rechts dann halt setzen und der spielt ja zumindest auf seinem Niveau konstant weiterhin bei einem überraschend gut auch funktionierenden Bologna. Und auf der anderen Seite müsste man mal halt gucken, wie du die halt orientierst, ne? Also ich beispielsweise, können wir bei Juve auch nachher nochmal drüber sprechen, also ich habe beispielsweise nichts dagegen, wenn einer von den Halbzehnern dann eher mehr so einen halben Stürmer gibt und der andere dann eben dafür dann so auf die Zehn zieht, dass du dann im Angriff einen Zehner mit zwei Stürmern vorne einfach hast. Aber das passende Personal dafür gerade schwierig. Also Raspadori würde ich theoretisch sagen, könnte das von seinen Anlagen her. Aber wie Marius gerade passend sagte, der spielt auch bei Atletico nicht. Den Wechsel habe ich sowieso nicht wirklich verstanden von seiner Seite aus. Ist für mich auch kein wirklicher Simeone-Spieler eigentlich. Also, ich bin überfragt.
Bei wegen Nyonto habe ich gerade mal geguckt, der fällt tatsächlich seit Ende September verletzt aus. Also vorher war die ersten Spiele hat er Startelf gespielt bei Leeds, jetzt in der Premier League auch, aber halt verletzt.
Okay, ja, das ist halt der Name, der mir für so eine Position halt irgendwie so ein kleiner, wuseliger Dribbler als erstes einfällt. Und ansonsten die anderen Leutchen, die auf ähnlichen Positionen unterwegs sind, stagnieren ja leider auch so ein bisschen. Cancellieri hätte ich mir erhofft, so mit Perspektive, aber kann Marius ja, der war ja ausgeliehen an Parma, kann ja mehr zu sagen, wie das da mit dem aussieht. Und ansonsten, also ein Fini ist halt noch sehr jung, ist ja jetzt auch mit Genua nicht unbedingt im zumindest sportlich stabilsten Club aktuell. Schwierig.
Also Cancellieri ist, würde ich sagen, relativ weit davon entfernt. Also wenn man da ein 4-3-3 oder so durch erzwingen will, kann man das natürlich mal ausprobieren, aber sehe ich jetzt nicht als den Spieler, der irgendeinen Unterschied ausmacht.
Ja, das ist das Problem letztendlich, ne? Aber deswegen, also ja. Wie gesagt, ich hatte mal darauf gehofft vor geraumer Zeit, aber das ist ja so das typische Jugendproblem in Italien, ne? Da hat man durchaus Leute mit gewissen Ansätzen und dann werden die gefühlt dreimal um die Welt verliehen. Und dann sollen die dann am besten top fit und drei Klassen besser sein. Und ja, dann stellt sich heraus, ach, so ein junger Spieler, der hätte ein bisschen Konstanz eher gebraucht und verschwindet dann in der Versenkung. Deswegen, aber ich meine, das sieht man ja beispielsweise auch mit Ricci, der bei Milan gar nicht richtig zum Zuge kommt. Das ist auch so ein eigentlich schon ein Verbrechen. Ich wüsste gerade nicht.
Ricci hat die letzten 5 Spiele hat er alle von Anfang an gemacht.
Also klar, der hat einen gut performenden Rabiot da vor sich und einen Luka Modric. Aber trotzdem, das ist ein Junge, wenn ich den hole, dann muss der dann, also finde ich, der muss nicht erst jetzt anfangen zu spielen, sondern der hätte von Anfang an richtig regelmäßig von Allegri dann eingesetzt werden müssen, aber.
Ja, ich glaube, der hat jetzt zuletzt viel gespielt, weil Rabiot verletzt war, ne?
Ja, okay. So.
Ist das aus deiner Sicht auch so ein bisschen das Grundproblem der letzten Jahre, warum Italien da ein bisschen den Anschluss verloren hat? Ich meine, das, ehrlicherweise, das habe ich schon öfter gelesen, auch bei uns, auch in Diskussionen oder auch wenn Leute uns dann mal was einschicken zu Squadra und diese Thematik, wie wird in Italien mit Nachwuchsspielern umgegangen, ist eines, das habe ich das Gefühl, brennt vielen auch in Deutschland lebenden Italienern so unter den Nägeln. Das kriege ich immer sozusagen wieder draufs Brot geschmiert. So, das ist das Problem. Ist das aus deiner Sicht auch so?
Definitiv. Aber, ganz großes Aber an der Stelle. Aber dann müssen wir mal auch, vielleicht liegt es halt daran, also wenn du sagst, die in Deutschland lebenden Italiener, vielleicht sind die da eben durch das Bundesliga-Alltagsumfeld auch so ein bisschen geprägt, weil in der Bundesliga läuft es natürlich deutlich besser, was sowas angeht, auch wenn da jetzt momentan ja auch eher so eine leichte Delle einfach drin ist, weil wenn du dann dir mal Kommentare aus Italien oder in Italien dann halt mal durchliest, anhörst und so, da ist es natürlich wieder das klassische Ding, da muss sofort jetzt die Leistung da sein und 2-3 schlechte Spiele und dann wird der Spieler gefühlt schon wieder aus dem Verein gejagt. Also beides geht sich zusammen einfach nicht aus. Ne? Also du kannst nicht sagen, ich will hier die jungen Spieler und dann irgendwie, wenn die jungen Spieler halt Fehler machen, dann sagen so, ah, die sind nix und weg. Ne? Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Italien hatte, was denn jetzt, die U21, die U20 gegen Uruguay im Finale gehabt bei der Weltmeisterschaft. Den Jahrgang mit Baldanzi, Casadei und so. Also richtig gute, vielversprechende Leute. Und Casadei ist jetzt bei Torino, ne? Habe ich doch richtig behalten, ne?
Ja.
Da hat er jetzt vielleicht eher noch mal Chancen zu spielen. Baldanzi auch so halb und halb bei der Roma. Und ein Pafundi ist beim kriselnden Samp. Auch nachdem er dann, der war doch bei Sion, ne? Das war doch Pafundi, ne?
Lausanne,
okay. In der Schweiz. Mit der ein bisschen so der Hoffnung, wie Nyonto bei Zürich da so die Entwicklung zu nehmen, ne? Aber wie gesagt, der ist jetzt halt erstmal wieder bei Samp. Und das kriselt und da ist dann auch wieder die Frage, wie viel Impact gestehst du in Italien einem jungen Spieler in so einer Situation dann halt zu, ne? Und ich finde eigentlich ein gutes Beispiel für eine gewisse Ignoranz von Spielerfähigkeiten ist der dritte Esposito-Bruder, Salvatore, ne? Der noch bei Spezia spielt, der eigentlich längst Serie A spielen müsste und auch von den Möglichkeiten her da auch locker irgendwo Stamm sein könnte bei einem Verein aus dem oberen Drittel. Aber der ist auch weiterhin bei Spezia. Ich weiß nicht, ob der einfach sich so denkt, so, ja, dann bin ich hier der Big Fish, ne? Und das reicht mir. Oder ob sich dann halt größere Vereine einfach nicht trauen, ihn zu holen. Weil, also, wie gesagt, also die Stats von ihm sind unglaublich gut. Da reiben sich alle möglichen anderen Leute einfach den Kopf und fragen sich, warum der nicht längst irgendwie hochgezogen wurde. Und ja, dann lass ihn da halt spielen und für sich dann gut performen, aber wenn die anderen halt nicht drauf gucken.
Ja, also dann doch eher so ein bisschen mutlos auch, meinst du?
Ja, da, also das ist ein Einstellungsproblem, aber das siehst du ja im ganzen Fick, siehst du das ja, das sind
also, weißt du was? Im ganzen was?
F-I-G-C. Ja, wir sind noch vor 22 Uhr. Nee, das siehst du ja, das sind ja noch ältere Leute als beim DFB letztendlich, ne, die da mit Ideen kommen. Und sehr schönes Beispiel da auch, was ich jetzt die Tage wieder gehört habe, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Man verklagt YouTuber auf Copyright, die Spielszenen der Serie A auf der Playsy nachstellen, um dann halt über die Szenen sprechen zu können. Weil sonst, ne, mit einer richtigen Fernseh-TV-Szene, dann wirst du dann halt wegen Copyright gestrikt. Und darum spielen die das dann halt auf der Playsy oder auf dem Rechner nach. Und dafür versucht die Liga oder sind irgendwelche alten Leute da, die in Verantwortung stehen, auf die den Trichter gekommen. Ja, nee, das ist ja auch ein Copyright-Problem. Sind damit schon jetzt, glaube ich, das zweite Mal vom Gericht gescheitert. Aber so ein Blödsinn einfach, so weltfremd oder so abgekoppelt vom Zustand der jetzigen Realität. Und dementsprechend wird sich da auch wahrscheinlich auch erstmal nichts ändern. Also bei aller Traditionsliebe, die Italien auf der einen Seite stark macht, ist das natürlich auch so pure Sturheit, ne? Also ich verteidige jede Carbonara gegen Sahne im Rezept, ne? Aber da ergibt es Sinn, aber nicht so ein Quatsch.
Ja, fühle ich. Jetzt gerade die aktuelle Realität sind dann eben auch noch Playoffs. Die werden so mit Halbfinale und Finale gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und was habe ich heute noch gelesen? Auf jeden Fall, wenn Deutschland gegen die Slowakei gewinnt, hat das jetzt für Deutschland den Effekt im Übrigen, dass Italien in die Playoffs muss, dass Deutschland Italien vielleicht in der Weltrangliste überholt und dann bei der WM-Gruppenauslosung im Top 1 landen wird.
Genau.
Ja, okay. Und dann spielt man jetzt. Wann wird ausgelost, die Playoffs? Wann werden die ausgelost?
Donnerstag, glaube ich.
Okay. Und gespielt werden sie wann? Im März oder so wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Und dann kann man...
Es wird ja im Dezember, werden ja die Gruppen schon ausgelost. Da muss dann ja hier Playoff Europe Nummer 1 oder so steht dann da wahrscheinlich in der Gruppe drin, ne?
Ich habe das noch vor ein paar Tagen im Discord gepostet gehabt, aber ich habe es nicht im Kopf behalten.
Das ist auch nicht so schlimm. Aber Schweden, Rumänien, Nordirland, Nordmazedonien, Wales sind so die möglichen Gegner.
Genau, das war ein Post von der Gazzetta heute. Und da geht es um die möglichen Halbfinalgegner.
Okay.
Aber ich weiß gar nicht, ich glaube Rumänien, oder spielen die noch? Also heute Montag und Dienstag sind ja noch Spiele.
Richtig, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob sich da noch irgendwie was verändern kann. Also das sind, glaube ich, die Gazzetta hatte das auch mit Wahrscheinlichkeiten versehen und Schweden, Rumänien, Nordirland hatten da die größten prozentualen Wahrscheinlichkeiten. Dass Rumänien schwierig, glaube ich. Da hat man Mentalität. Nordirland, keine spielerische Klasse, aber auch Mentalität. Und zumindest Schweden, wenn die sich bis dahin nicht erholen, weil die sind, glaube ich, auch komplett Arsch so.
Es ist so schlimm bei denen gerade auch. Ja. Prinzipiell sollte es ja trotzdem eigentlich ehrlicherweise, was sagst du mir, Francesco, nach gestern wahrscheinlich, muss man vor jedem, das hat im Discord vorhin, glaube ich, Lollo geschrieben, sollte man auf jeden Fall jeden Gegner ernst nehmen nach gestern.
Ich meine, Nordmazedonien hatten wir schon, Schweden hatten wir schon. Ist nur die Frage, wem er diesmal die Ehre gibt, uns zu Hause zu lassen.
Die Schweiz kann es ja, glaube ich, zum Glück nicht werden.
Auch die hat in jüngerer Vergangenheit das auch schon
deshalb,
gut hinbekommen. Deshalb. Ne? Also von daher. Ey, also ich
ganz natürlich, ehrlich. Also ich, ein Wort vielleicht zu Norwegen, weil klar, Norwegen seit 98 nicht mehr bei einer WM dabei gewesen, aber die. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Mannschaft grundsätzlich oder der Kader besser ist als der italienische, aber das wird mir da auch ein bisschen zu klein geredet. Grundsätzlich.
Wie gut Norwegen ist, meinst du?
Ja.
Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal. Also es kommt drauf an, wie man, also ich habe ja schon im Vorfeld einige Spaßvögel gehört, die meinen, ach ja, ist ja nur 9-0, sollte man hinkriegen und so. Ich an dieser Stelle nur, falls sich jemand fragt, was macht dieser komische Vogel hier bei euch im Podcast? Ich habe das 4-1 gecallt, ne? Also, der Beweis ist in meinem Discord hinterlegt, spätestens.
Ja, ich habe es gesehen. Das ist so, also ich hätte dich natürlich auch ohne diese hellseherischen Fähigkeiten schon eingeladen. Das war ja schon, stand ja länger klar, aber auf jeden Fall Qualitätsmerkmal nachgewiesen.
Also ich mache mir, ehrlich gesagt, ich mache mir keine großen Hoffnungen. Also, weil ich glaube jetzt halt auch, die Art und Weise, wie man sich in der, also nach der Führung, man führt ja plötzlich 1-0, ne? Und man spielt ja eigentlich ganz ordentlich, aber ohne wirklich einen Biss nach vorne, ohne nachzulegen. Ich hatte ein paar Allegri-Vibes, ehrlich gesagt, so von wegen Ergebnis verwalten und so. Und spätestens dann in der zweiten Hälfte, und da gibt mir ja Gattuso wohl auch recht, der dann sagt, so nachdem der erste norwegische Schuss gefallen ist aufs Tor, in der zweiten Hälfte war man komplett verunsichert. Ja, und das hat man halt gesehen, dass man sich dann da, ich weiß nicht, also kennt man ja von Hunden, die dann halt ab einem, bei dem richtigen Knurren dann plötzlich auf einmal sich auf den Rücken legen und ergeben, unterwürfig. Und das sah dann gestern dann auch dann plötzlich so aus. Und von daher mit der Einstellung, da kannst du gegen jeden antreten, das wird nichts. Also Hauptsache, es wird nicht nochmal im San Siro gemacht. Das Stadion sollte jetzt nicht zu sehr gequält werden, bevor es abgerissen wird. Also, sonst verstürzt es von sich selber zusammen.
Also verstehe ich das richtig? Du stellst dich darauf ein, dass die WM ohne Italien stattfindet?
Ja. Also wohlgemerkt, ich hoffe es nicht, aber ich rechne, das ist jetzt so das, womit ich aktuell rechne. Weil ich sehe nicht die Impulse, die das wirklich ändern sollten jetzt. Ich habe auch eher das Gefühl, dass dann halt eben die Spieler auch eher geknickter aus so einer Sache rausgehen, statt wie früher dann zu sagen, nee, jetzt zeigen wir es denen mal richtig. Da sind wir wieder beim Thema Mentalität. Und ich weiß auch ehrlich nicht, ob Rino dann die Spiele noch managt. Das kann ich mir nämlich ehrlich gesagt bei dem, wie es so rumort, gar nicht mal unbedingt so vorstellen. Aber da sind wir wieder bei der Frage, wer soll's oder wer will's denn dann auch machen, ne?
Ja, spannend. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist dieser Zyniker und was hat ihn so zerstört? Er ist ja auch Juve-Fan, ne? Da wollen wir auch doch drüber reden.
Soll ich den Schal schon wechseln, ja?
Ja, wechsel den Schal. So, der Squadra-Schal weg. Jetzt der Bianconeri.
Vom
so.
Einen zum anderen Elend.
Ja, aber da, du hattest ja auch schon, da hattest du auch bei Discord schon geschrieben, nach meinem Rasenfunkbesuch. Also über die Takes wird zu sprechen sein.
Ja.
Was fandst du denn am schlimmsten? Gehen wir doch direkt mal so rein.
Also ich habe gerade noch mal kurz versucht, also ich bin nicht ganz durchgekommen, ich habe noch mal kurz drüber gehört. Also das, ist ja ein bisschen Also zumindest für diejenigen, die tatsächlich Serie A intensiver verfolgen oder am nächsten verfolgen, ist es ja jetzt nun keine neue Erzählung, sondern eher ein alter Hut, dass die ganze Geschichte mit diesem Ronaldo-Transfer dann halt losging und so ein Kram. Ne? Das ist ja tatsächlich jetzt als Historie letztendlich. Und ich habe ja selber schon in vergangenen Saisons oft genug die Fehler angesprochen und Giuntoli als Inside-Job und so ein Kram. Was ich auf jeden Fall im Kopf behalten habe, war das Thema mit dem Rechtsverteidiger. Das sehe ich beispielsweise nicht so. Also, wo du sagtest, man hätte keinen vernünftigen. Also ich bin der Meinung, Joao Mario kann das spielen. Ich sage nicht, dass er es gut spielen kann, aber er kann es spielen und auch Kalulu kann das spielen. Und Kalulu spielt momentan dann aber Schiene und das kann er überhaupt nicht. Das musst du dann halt asymmetrisch spielen, dass er dann halt nicht mit nach vorne geht und dafür dann immer nach hinten fällt. Dann müsste dann aber Cambiaso wieder weiter nach vorne schieben auf links. Das kann er ja durchaus zum gewissen Grad, aber ich weiß nicht, ob der dann in der Form dann eher verschenkt ist. Und dann können wir nochmal fragen, ergibt das dann mit der Viererkette Sinn? Weil dann fehlt einfach das, was ich halt schon auch seit geraumer Zeit sage, ein qualitativ guter Linksfuß in der Innenverteidigung. Kelly ist es nicht, der am Anfang auch der Saison sich ja dann durchaus ganz ordentlich präsentiert hat, ne, mit dem, war es in der Champions League gegen Dortmund oder wo war es dann halt nochmal, wo er erst den Bock schießt und dann anschließend noch das Tor und so. Ja, gut, nette Momentaufnahme, aber der Mann hat einfach nicht die Qualität und dann überlegt man sich nochmal, dass man ihn für denselben Preis gefühlt geholt hat, für den man Dean Huijsen verkauft hat, ne, und oh Gott, das tut jetzt nochmal weh. Es ist einfach so Wahnsinn. Es ist so kaputt. Und also Comolli hat schon, also ich, seine Verhandlungsweise, was man so gehört und gelesen hat, ne, also an gewissen Preisschildern festzuhalten und so, das ist natürlich schon mal deutlich besser. Aber letztendlich auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei geworden. Ne? Also ein Openda, den hattest du ja beim Rasenfunk beispielsweise auch angesprochen. Ich finde den gar nicht schlecht, aber man wollte ja ursprünglich einen Kolo Muani haben, der super funktioniert hat bei Juve, ne? Und jetzt überlegen wir mal, wir hätten dann da vorne einen Sturm mit Kolo Muani und Jonathan David und dann ein Yildiz dahinter auf der 10 seiner eigentlichen, wie ich finde zumindest, Idealposition. Alleine das Tempo, was da vorne drin wäre, da wäre dann der Ansatz von Tudor, der ja auch wohl eher so auf Umschalt- oder Überfallfußball, was die Offensive angeht, gehen wollte, das wäre auf jeden Fall sicherlich ein Spektakel zumindest geworden. Ne? Aber Grüße da an die Jungs von Calcio Berlin, vor allem an Niklas Levinson, die haben ja auch ein Was läuft schief bei Juve vor kurzem gemacht, also am Freitag rausgehauen. Und da war so die Quintessenz, ja, bei Juve ist das Problem der Sturm. Ja, das ist so, sagen wir mal, das oberflächliche Problem, also dass man halt nicht genug Tore schießt, obwohl man ganz gute Chancen hat. Aber das Problem beginnt bei Juve, möchte man fast sagen, traditionell in der Abwehr. Denn wann lief es in dieser Saison auch wieder richtig schlecht? Als Bremer weg war. Und mit Bremer dann dementsprechend die Sicherheit. Und für ein Juve, was auch so, alleine auch schon unter Allegri, so diesen Sicherheits- oder Defensivfanatismus fast schon imprägniert hat, muss man einfach sagen, ist die Innenverteidigung oder die Verteidigung absolute Katastrophe, also was heißt Katastrophe, aber das einfach nicht wettbewerbsfähig, um irgendwie nur in die Nähe vom Scudetto so wirklich zu kommen. Also ich, wisst ihr ja, und die Hörer, die mich hier schon oft ab und zu gehört haben, wissen ja, also ich liebe Gatti, den würde ich auch auf keinen Fall, wie es zwischendurch kolportiert wurde, an Napoli abgeben oder so, weil der hat Mentalität und der macht das darüber auch ganz gut weg, auch wenn er dann halt so gewisse Böcke dann halt einfach drin hat. Aber ansonsten, ja, Bremer und Lloyd Kelly, ein Rugani, der immer so ziemlich, fast schon in der Lethargie ab und zu wirkt zu versinken, der sicherlich so als vierter, fünfter Mann auch zu gebrauchen ist, aber das reicht einfach nicht. Und die 50 Millionen, die man für Alisha Lehmann ausgegeben hat, das ist der Betrag, den man hätte direkt auf den Tisch legen können für Calafiori. Gut, wahrscheinlich hätte Bologna dann trotzdem nochmal gesagt, ah, vielleicht doch nochmal 5-10 Millionen mehr bitte, weil ihr seid ein direkter Konkurrent. Aber das ist genau Linksfuß, auch spielerisch gut, variabel. Also der kann sowohl mit einem Mann neben sich in der Viererkette, als auch dann halt mit einer Dreierkette hinten spielen. Das wäre die 1A-Lösung gewesen. Und ich werde nicht aufhören, das zu betonen und dem nachzutrauern, weil das ist der Kardinalfehler schlechthin. Und jetzt rechnen wir so, wie der Stand jetzt ist, Bremer raus, und dann wäre trotzdem noch ein Calafiori da mit einem Gatti. Ich würde mal behaupten, das wird auch der Squadra ganz gut tun, wenn bei Juve dann mal wieder auf italienischer Ebene was vernünftig läuft. Aber gut, man wollte ja unbedingt Giuntoli das so machen lassen, man wollte ja unbedingt dann halt Motta seine Nummer durchdrücken lassen. Mich fragt ja keiner.
Diese Entscheidung mit Tudor zu verlängern und weiterzumachen, ja gut, dass sie also jetzt natürlich gescheitert ist, da lässt sich im Nachhinein immer leicht drüber reden. Würdest du trotzdem auch sagen, das hat man verstehen können aufgrund dessen, wie es letztes Jahr oder letzte Saison dann im Übergang noch gemanagt hat mit der Mannschaft?
Ja, da fehlt aber ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar ein ähnlicher, wie ich den vorhin bei Rino angesprochen habe. Es wollte ja anscheinend auch niemand anderes so wirklich. Also das, was man so hört, die Leute, um die sich Comolli bemüht hat und so, die wollten nicht, denen war das nicht attraktiv genug oder was auch immer. Vor allem, klar, wenn man auf der Brieftasche halt sitzt, ne, und sagt, wir können nicht groß investieren, und welcher Trainer, der dann halt schon ein Standing hat und irgendwie was groß draus machen möchte, sagt denn dann freiwillig so, ja, ach ja gut, dann unter den Bedingungen mache ich das auf jeden Fall gerne, euch dann hier aus der Krise zu holen, wenn ich gar nicht investieren kann. Ne? Also das war auch ein Mangel an Alternativen, und dafür dann war Tudor eigentlich eine ordentliche und dann letztendlich so die logische Konsequenz des Ganzen, muss man sagen. Und es hat ja, ne, das 4-4 gegen Dortmund beispielsweise, es hat von der Mentalität her, hat es ja gepasst am Anfang. Das ist ja gerade so das Erschreckende letztendlich. Aber jetzt, wie man hört und liest, ist es ja so, dass er dann 3 Euro ins Phrasenschwein die Kabine verloren hat. Und ja, dann hilft dir Mentalität alleine dann auch nicht mehr, weil dann kannst du die nämlich auch nicht mehr abrufen. Und dann ist es das, ne? Also du hast kein Spiel und keine spielerischen Fähigkeiten oder taktischen Ideen und dann auch keine Mentalität. Ja, dann bringt es dir halt nichts.
So ein Blick nach vorne gerichtet. Wie war denn eigentlich so, das musste ich jetzt auch nochmal fragen, weil das ja schon auch für manche Leute Thema war, die Person Spalletti. Wie hast du die in den letzten Jahren wahrgenommen und wie nimmst du sie jetzt wahr, wenn sie das Logo deines Vereins auf der Brust trägt und noch nicht auf dem Arm?
Haben wir ja bezüglich der Squadra auch schon drüber gesprochen gehabt, nach der desaströsen Europameisterschaft. Ich formuliere es mal so. Die Verpflichtung kann ich insofern nachvollziehen, dass da wieder alte Denkmuster laufen. Das heißt, du willst einen erfahrenen Mann, der schon irgendwas gebracht hat, der Italiener ist. Und dann ist ein freier Spalletti natürlich der erstmal attraktivste Kandidat dafür. Aber mein Kandidat ist es nicht gewesen oder wäre es nicht gewesen. Ich hätte, und das mag jetzt ziemlich kurios klingen, ich hätte tatsächlich in Erwägung gezogen, beispielsweise einen Motta zurückzuholen. Und hear me out. Ja, Marius macht schon große, verwunderte Augen. Hear me out. Unter der Bedingung, dass er eben nicht die gleichen Fehler wie vorher macht, also gewisse, sagen wir mal, an gewisse Klauseln geknüpft, beispielsweise Yildiz muss spielen. Na, das ist so das Paradebeispiel an der ganzen Geschichte. Weil dann hätte man sich Geld gespart. Na, du hast es ja im Rasenfunk beispielsweise auch erwähnt, da gehen Ne, mit Tudor und Motta gehen dann noch knapp 30 Millionen oder wie viel aus dem Verein raus. Die kann man sicherlich anders auch besser investieren. Und wie gesagt, Motta steht ja halt noch unter Vertrag. Man hätte ihm, ich weiß nicht, ob das für ihn als Typ so eine interessante Geschichte gewesen wäre, aber auf jeden Fall ist ja dieses diese Rückholaktion von Trainern ja nichts so Außergewöhnliches in Italien. Es wäre also rein aus der finanziellen Geschichte und so, wäre das halt eine Möglichkeit, sich dann nochmal zu rehabilitieren, ist für ihn wahrscheinlich dann auch als Perspektive vielleicht nicht ganz so verkehrt gewesen, um nochmal einen attraktiven Job in nächster Zeit zu bekommen. Und auch wenn das nicht geklappt hätte, irgendeine Übergangslösung wäre auf jeden Fall mein Wunsch gewesen, um dann einen, den habe ich auch vor ein paar Jahren schon reingebracht, um dann am Ende der Saison, beziehungsweise zur neuen Saison, einen frisch gebackenen französischen Meister namens De Zerbi zu holen.
Ich habe schon mal gedacht, es kommt nochmal sowas wie Zidane.
Nein, also das nichts gegen Zizou, aber das war ja ziemlich offensichtlich, dass er Frankreich, wie es jetzt auch passieren wird, von Deschamps übernehmen wird. Und er hätte ja nur verlieren können, letztendlich. Also, weil das Spielermaterial, wie gesagt, das kann er halt nicht wie bei Real da, also wo sich der Kader quasi selbst dann auch managen kann, wie Ancelotti auch bewiesen hat, das hätte er bei Juve halt nicht machen können. Und von daher war das für mich jetzt nicht zum jetzigen Stand die realistische Variante. Und wie gesagt, ich bin immer noch von De Zerbi überzeugt und er macht ja PSG doch ganz gut diese Saison. Feuer unterm Hintern da im Meisterschaftskampf bislang und das, obwohl da auch ganz viele Leihspieler mit drin sind, also Leute, die dann halt auch sagen könnten, ja gut, gehe ich nächstes Jahr zurück zu meinem vorherigen Verein und gucke dann, ob ich nochmal einen attraktiveren Wechsel finde. Aber das wäre tatsächlich so der Restart wirklich gewesen für mich, wenn man dann halt die Aufräumaktion im Kader, die man jetzt dann halt in dieser Saison schon begonnen hat, dann auch noch irgendwie vernünftig abgewickelt hätte, dann hätte ich da schon eher was gesehen. Bei Spalletti ist halt, wie gesagt, das ist halt dieses, das kannst du halt jedem verkaufen, weil, wie ich schon sagte, ne, der hat die entsprechenden Erfolge vorzuweisen, der hat die Erfahrung, das ist alles wunderbar. Ich glaube, du hast ja den Take gemacht, die Juve wird dann nächstes Jahr Meister. Wenn das jetzt funktioniert. Und ich glaube es nicht. Dafür musst du den Kader noch deutlich mehr aufbrechen. Und wenn man halt eben kein Geld ausgeben will, das habe ich ja auch vor ein paar Jahren hier schon mal gesagt, einmal ordentlich investieren und dann den Kader entsprechend wachsen lassen. Und dann kannst du den dann, brauchst du nicht immer substanziell zu tauschen, sondern dann kannst du punktuell gewisse Stellschrauben austauschen und entwickeln. Und dann kann das funktionieren. Aber ich glaube nicht dran.
Also sozusagen, aber verstehe ich richtig, weil du gerade auch gesagt hast, du hättest dir dann eine Übergangslösung gewünscht. Du glaubst, dass Spalletti mehr als eine Übergangslösung sein wird und dass sie dann das mit ihm durchziehen. Auch über die nächsten Jahre, wenn
also mich hat es
halbwegs passt.
Also mich hat es schon gewundert, dass Spalletti ja angeblich auch gesagt hat, ja gut, ich mache das erstmal bis zum Saisonende und dann gucken wir mal. Also das muss man sagen, dass sich quasi einzuräumen bei dem eigentlichen Standing, das er ja hat, ist auf jeden Fall aller Ehren wert, aber wie gesagt, ich glaube einfach, allein mir fehlt der Glaube, dass da das so wachsen kann wie bei Napoli, weil du dann auch entsprechend auch erstmal einen guten Sportdirektor haben musst, der dir dann halt auch zuarbeitet und den sehe ich bei Juve auch aktuell einfach nicht. Also da beneide ich Milan tatsächlich um einen Iglitare beispielsweise. Von daher, wie gesagt, glaube ich aktuell noch nicht so richtig dran.
Michael hat dazu den passenden Take gemacht, dass Spalletti ein Stabilisierer ist, aber für ganz oben wird es mit ihm und dem Kader nicht reichen. Das schließt sich dann ja eigentlich ganz gut bei dem an, was du gesagt hast.
Ja, also du hast es ja bei der Squadra auch gesehen. Also dieses sein Spielsystem zu implementieren und dann also erstmal allein das System zu implementieren und dann noch entsprechend zu entwickeln und zur Entfaltung zu bringen, braucht einfach viel Zeit und eben das richtige Spielermaterial. Und da bist du natürlich in einer auf dem Posten eines Nationaltrainers nochmal deutlich beschränkter natürlich als im Verein. Aber wie gesagt, wenn man bei Juve immer noch eher guckt, so von wegen, ach, nicht ein paar Euro zu viel ausgeben oder so für den Spieler XY oder der Name klingt gut, den können wir auf jeden Fall dann nehmen, dann stößt das auch an seine Grenzen einfach, ne?
Glaubst du trotzdem, dass jetzt da im Winter schon ein bisschen was passieren wird?
Ja, man hört und liest ja, man wolle im zentralen Mittelfeld was tun. Vor allem, da wird ja der Name Hjulmand kolportiert. Und wenn ich da schon wieder 50, 60 Millionen lese, oh Gott, es ist vor allem, ich verstehe nicht, warum. Und dann Innenverteidigung, ja, herzlichen Glückwunsch. Das hätte ich euch auch vor 2, 3 Saisons oder kann ich auch euch vorher sagen können, dass ihr da einen für die Innenverteidigung braucht. Aber dann kommt da nachher wieder so ein Lloyd Kelly, der kam ja auch im Winter dann rüber raus.
Ist im Winter natürlich auch immer schwieriger, also.
Und. Ja, also du zahlst noch mal mehr für möglicherweise noch fragwürdigere Leute, beziehungsweise du musst ja dann oder hast eher die Chance auf Leute, die dann bei ihren vorherigen Vereinen selber nicht genug Spielzeit bekommen haben, statt dann irgendwo einen absoluten Stamm zu holen. Und da könntest du wahrscheinlich dann auch momentan irgendein vielversprechendes Talent, bei dem der Vertrag ausläuft oder was auch immer, holen. Und dann sind wir wieder bei dem alten Problem, ne? Da müssen Ergebnisse jetzt her, da gibt man von Fanseite oft einfach nicht die Zeit zur Entwicklung, dann kommt der erste Fehler, dies, das. Und bei Juve nochmal zusätzlich kommt ja obendrauf das Fino alla fine, ne? Deswegen man nochmal zusätzlich quasi keine Zeit hat für so eine Entwicklung. Da wird ganz viel Geld wahrscheinlich im Winter wieder verbrannt werden und dann fragt man sich wieder, wie man die Leute dann wieder verkauft.
Gibt es in der Next Gen vielleicht jemanden? Also das ist natürlich auch wieder das Problem mit der Geduld und der Zeit, aber das ist auch eine Frage, die jetzt ist, vom Hardstyle-Freak eingeworfen wurde.
Ich habe auf die Next Gen gar nicht aktuell irgendwie ein Auge geworfen, weil ich befürchte einfach, wenn da jemand Gutes dabei ist, dass die Person an den Kader herangeführt wird und dann anschließend wieder für ein Apfel und ein Ei verkauft wird. Also das habe ich, glaube ich, auch vor 1, 2 Saisons mal bei euch schon gesagt. Also als junges Talent oder als möglicher Breakout-Star würde ich mir bei Juve Gedanken machen, ob ich da hingehe bei dem Gebaren, was man so in den letzten Saisons einfach hatte. Von daher habe ich, wie gesagt, da habe ich jetzt nicht drauf geguckt und ich weiß halt auch dementsprechend nicht, ob auch Spalletti sich dann halt zu hinreißen lässt und sagt so, ja, ich versuche hier irgendwie mit der Mannschaft wieder in die Champions League zu kommen und setze dann eben auf irgendjemanden aus der Next Gen. Also das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt auch einfach nicht vorstellen. Deswegen habe ich da gar nicht die Augen gerade drauf.
Wäre das auch das, was du sagen würdest, wenn das am Ende der Saison steht, ist das, was man als Erfolg bezeichnen kann, also Top 4?
Das ist Pflichtprogramm letztendlich, ne? Also muss ja das, was man, also da sind wir wieder bei den Finanzen und das läuft halt nur über Champions League Teilnahme letztendlich. Und da ist ja sowieso erstmal die Frage, ob man eine Runde weiterkommt, beziehungsweise in die Playoffs da es auch schafft, sieht ja momentan auch nicht so prickelnd aus. Ohne kann ich ehrlich gesagt aktuell gar nicht voraussagen, was dann irgendwie passiert. Also wahrscheinlich wird dann das schlimmste Szenario überhaupt eintreten, dass man dann Yildiz nach England oder so verkauft und dann noch so ein paar andere, also Vlahovic soll ja angeblich bereit sein, jetzt wieder über einen Vertrag zu verhandeln und macht ja auch zeitweise wieder einen ordentlichen Eindruck. Wäre halt auch, also den nicht unbedingt sportlich, aber den dann halt auch wieder ablösefrei dann zu verlieren, ist natürlich auch suboptimal. Und dann hast du nachher einen Kader, bei dem dir die paar Stützen, die du noch hast, also ein Bremer ohne Champions League, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Ja, und dann hast du dann wirklich nur noch mittelmäßigen Kader plus dann Leute, die du gar nicht eigentlich haben willst, wie Douglas Lewis, der dann wieder kommt, weil er nicht auf die Spielzeit bei Nottingham kommt, dass sie ihn kaufen müssen und so. Und wie gesagt, die dann loswerden, da dann neue Leute passend zu verpflichten, einzubauen, ohne einen vernünftigen Sportdirektor und ohne ein vernünftiges Board dahinter, das das deckt. Also deswegen, Champions League muss sein. Und ich glaube, das wird in dieser Saison noch mal deutlich schwieriger einfach, weil Gasp und die Roma performen jetzt mittlerweile, also was die Resultate angeht. Milan hat das Potenzial, das auch hinzubekommen. Also denen fehlt meines Erachtens vorne nur so ein richtiger Knipser eigentlich, um dann mal konsequenter zu hoch zu punkten. Inter sowieso und Napoli sehe ich auch vorne auf jeden Fall auf den ersten vier Plätzen mindestens gesetzt, sind eigentlich auch eher mein Meisterschaftsfavorit, trotz der ganzen Querelen jetzt, das Conte nicht rotiert. Und das sind schon vier starke Kontrahenten für diese ersten vier Plätze oder für die vorderen Plätze. Und dann hast du ein Bologna, das sich unter Italiano sehr gut und vor allem stabil präsentiert. Du hast ein Como, das immer wieder weiter nach oben schielt. Und vielleicht ein Atalanta, das sich unter Palladino jetzt auch stabilisiert und wieder nach vorne entwickelt. Leicht wird es auf jeden Fall nicht.
Das ist gut. Also das ist nicht gut aus Juves Sicht, aber das ist gut, dass du uns das alles mal so dargelegt hast. Ehrlicherweise, wir hatten so für 1,5 Stunden angesetzt, meine lieben Leute, uns haben technische Schwierigkeiten am Anfang ein bisschen der Zeit geklaut und Marius und ich müssen noch Lohnarbeit betreiben. Sehr schön, dass wir es dieses Mal wieder geschafft haben, Francesco, trotzdem noch ein wenig über die Nationalmannschaft und über Juve zu plaudern. Daran anschließend können Marius und ich dann das am kommenden Wochenende mal beobachten, was sich dann tut, wenn dann wieder gespielt wird. Und dann hört ihr uns hoffentlich auch wieder und joint noch den Discord-Channel und tauscht euch da so lang ein wenig mehr über italienischen Fußball noch aus.
Ich wollte gerade sagen, der Discord läuft ja ganz gut schon. Und wenn er jetzt so ein bisschen voller wird, da kann man ja entsprechende Fragen hin auslagern. Ja. Und wo du schon von Lohnarbeit sprichst, ne? Ihr könnt das ja nicht sehen, ihr könnt's und ihr hört es wahrscheinlich nicht. Aber der Mario ist schon wieder komplett im Arbeitsmodus. Der macht das Ganze hier mit seinem schönen The Zone Popschutz auf dem Mikro schon drauf. Also
ja, das den habe ich mir ausgeborgt. Sag ich mal so. So, ihr Lieben, Francesco, vielen Dank nochmal. Marius, wir hören uns nächste Woche. Ihr bleibt und werdet alle gesund. Tschüss.
Ciao, ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco, Pirlo, gol!
Una passata del capitano!